Zur 24. Ausgabe von Literamur begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Mein Gast ist die in Berlin lebende Autorin und Journalistin Bernadette Konrad. Willkommen zu dieser Podcast-Folge.
Guten Tag, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich will kurz zusammenfassen, was Sie bisher veröffentlicht haben. Es gibt eine Sammlung Ihrer für große Zeitungen, ja insbesondere für die Zeit geschriebenen Reisereportagen. Die sind unter dem Titel Nomaden im Herzen in Buchform erschienen. Sie haben ein biografisches Werk über die im Alter wiederentdeckte US-amerikanische Schriftstellerin Paula Fox publiziert. Außerdem ein Gesprächsband mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke und ein erzählendes Sachbuch über die kleinste Familie der Welt, über das Leben allein mit Kind. Und nun gibt es einen ersten Roman. Sie haben ihm den Titel »Was dich spaltet« gegeben. Und bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich Sie bitten, die ersten Seiten aus dem Anfangskapitel zu lesen.
Leben Eltern ewig? Es war nur ein Traum, Kathi. Sie setzte sich im Bett auf. Ihr Vater hatte da gesessen wie im Leben, mit dem Rücken zu ihr, sie selbst im altbekannten Alarmzustand rätselnd, welche explosive Stimmung sich in seiner Abgewandtheit verbergen mochte. Aber wie konnte das sein? Er war seit fast 25 Jahren tot. Dann hatte er sich umgedreht, ihr knapp und distanziert zugenickt, die Augen kaum zu erkennen hinter den dicken, getönten Brillengläsern. Und sie hatte es genauso gemacht. Genickt, ein knapper, distanzierter Gruß. Etwas in ihr zittert. Ein Nachbeben von weit her. Eines, das nur noch im Traum bis zu ihr gelangen kann. Aber wieso überhaupt? Nach all der Zeit. Draußen schlägt Frühling ans Fenster. Nach den eisigen Tagen mit Schnee und Frost ist es plötzlich so warm geworden, dass sie gestern beim Heimkommen den Mantel aufgeknöpft hat. Kathi atmet. Ein. Aus. Sie fühlt den Luftzug, sie hört den Vögeln zu und denkt, verrückt, dass ihr nicht aufgebt. Ihr besingt den Frühling. Ihr singt die Autos nieder, die jedes einzeln und laut übers Kopfsteinpflaster rattern, singt über den Krach der Berliner Stadtreinigung hinweg, die da unten gerade unterwegs ist. Sie schloss die Augen noch einmal. Nein, nicht zurück in den Traum. Aber die Kinder hatten Ferien, Ellie war schon aufgestanden, sie hatte sie rumoren hören und Märchen war bei Eva, sie konnte noch liegen bleiben. Kurz konnte man alles vergessen, den Baulärm, die nahe Autobahn, den Traum langsam von sich wegrücken. Man konnte die Augen geschlossen halten, die Beine unter die Decke strecken, den Wind fühlen und sich an die Vögel halten. Als sie in die Küche ging und Teewasser aufsetzte, wunderte sie sich. Wieso war es auch in Ellies Zimmer so still? Normalerweise drang Musik heraus, ein sicheres Zeichen ihrer Anwesenheit. So früh und ohne Bescheid zu sagen? Andererseits musste eine 15-Jährige nicht auf Schritt und Tritt kontrolliert werden. Kathi wartete neben dem Wasserkocher und schaute aus dem Fenster. Dann eben nicht. Dann würde sie sich gleich mit dem Tee an den Computer setzen. Im Zimmer, am Schreibtisch, fiel es ihr ein. Ende April, Jahrestag. Ein kühler Apriltag vor heute genau 26 Jahren und sie steht wieder dort. Die Hände fest um die heiße Tasse geschlossen, sieht sie sich stehen, im großen Flur des Elternhauses, sich selbst, Vater, Mutter und Jana, ihre beste Freundin, die mitgekommen war. Sie sieht an der Wand die zartbeige Textiltapete, die Bilder mit Landschaften und Blumenstillleben. Sie sieht die dünnen Sichtschutzgardinen vor dem oberen Galeriefenster sich blähen im Luftzug der sich öffnenden und schließenden Tür. Auf, zu, auf. Keine 5 Minuten waren sie im Wohnzimmer sitzen geblieben, kaum dass Kathi gesagt hatte, weshalb sie gekommen war. »Raus, raus, raus, du Kriegstreiberin«, hatte der Vater mehr gezischt als gebrüllt und Jana und sie vor sich hergeschoben zur Tür. »Nein, nicht gehen«, hatte die Mutter gerufen, weinend und sich gegen die Tür gelehnt. »Du Wahrheitsfanatikerin, das ist alles erlogen, ausgedacht, das fällt dir ein«, lauter die Stimme des Vaters. Damals hatte die Erde gezittert, sie hätte auch reißen können. Dann wäre sie, Kathi, in einen Boden losgefallen, das sie schon vorher auf der Autofahrt hin zu den Eltern erwartet hatte, angstverkrümmt, zusammengefaltet auf Paketgröße in den Fußraum des Beifahrersitzes gekauert, schlotternd, während Diana stoisch den Wagen steuerte, Du schaffst das, Kathi. Im Fußraum des Beifahrersitzes? Sie war auch damals schon erwachsen gewesen, Mitte 20, und hatte mit Sicherheit nicht in den Fußraum eines Autos gepasst. Aber so war Erinnerung. Sie schuf ein Bild für die Angst, aus der sie in diesen Stunden bestanden hatte, ohne Rest. Danach, als es vorbei war, sie beide auf die Straße gewankt waren, sich in Dianas Auto gesetzt und Diana den Motor angelassen hatte. Erst dann hatte sie wild zu schluchzen begonnen und die ganze Fahrt bis zu Diana nach Hause damit nicht aufhören können. Wie konnte man so sein Elternhaus verlassen? Wie konnte man nur?
Ja, danke. Das waren also die ersten Seiten aus dem Roman »Was dich spaltet«. Ich habe mich von der Eingangsszene sofort angesprochen gefühlt. Da wird jemand wach, ist noch ganz benommen von den Traumbildern, die sich dann verflüchtigen werden, aber sie sind noch präsent. Man kann sich gegen Traumbilder ja auch schlecht wehren. Die kommen und gehen, wie sie wollen. Man hat wenig Macht darüber. Und Sie, Bernadette Conrad, brauchen halt wirklich nur sehr wenige Sätze, um anzudeuten, dass die Protagonistin Ihres Romans ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Die Frage, leben Eltern ewig, die deutet ja an, dass Vater und Mutter durchaus eine Last sein könnten. Für mich klingt so ein Staunen an, aber auch ein bisschen Erschöpfung in dieser Frage. Und später fühlt man sich bestätigt in dieser Wahrnehmung. Sie rufen in einer sehr knappen Szene den Bruchwach, zu dem es mit dem Vater gekommen war. Sie lassen aber noch eine Weile im Unbestimmten, was der Grund für diese Entfernung und diesen Eklat war. Warum?
Ja, in dieser Anfangsszene explodiert ja etwas. Etwas kommt zum Ausbruch, was seit Jahrzehnten geschwelt hat. Und das passiert ja nicht spontan, unvermittelt. Kathi, die Hauptfigur, hat das ja geplant. Sie hat sich vorbereitet, um den Vater mit etwas zu konfrontieren. Und sie braucht dafür ihre ganze Lebenskraft. Sie braucht einen Mut, der fast schon ein Todesmut ist, um diese Konfrontation durchführen zu können und um dieses lastende, jahrelange Schweigen zu durchbrechen. Ich wusste irgendwann, dass ich die Wucht dieser Situation am Anfang des Buches haben will. Im Nachhinein denke ich, ich wusste, es war mir wichtig, das Ungeheuerliche dieses Schrittes so deutlich zu machen, wie ich das konnte. Dass der Schritt ins Leben, den die Kathi da geht, dass der durch eine Art Tod hindurchgeht und dass das für sie auch nicht anders zu haben wäre. Und ich glaube, mir schien, wenn ich das, was Kathi ihrem Vater vorwirft, also das, was sie ihm vorwirft, diesen Inhalt, wenn ich das noch erst zurückhalte, dass man als Leserin und als Leser vom Gewicht dieses Schweigens, das sie erlitten hat, mehr mitbekommt, dass man das dann deutlicher spürt. Wenn das sofort am Anfang benannt worden wäre, dann hätte man dieses Gewicht weniger gespürt. Und so ist es ja generell. Das, was verschwiegen wird, wiegt schwerer. Und so, indem es nicht gleich benannt wird, tastet man sich ja als Leserin langsam durch das Buch hindurch und an den Inhalt heran. Und mir scheint, dass dies der Last auch gerechter werden könnte, mit der Kathi ja gelebt hat, bevor sie an diesen Tag herangekommen ist.
Finde ich sehr interessant, wie Sie das beschreiben. Und mir ging es so, dass ich bei dieser Szene zuerst dachte, es könnte sich ja um Kriegserfahrung oder Kriegsschuld des Vaters handeln. Wir haben hier eine Protagonistin, das erfahren wir wenig später, also wie alt sie ist, um die 50, 26 Jahre liegen zurück. Sie war eine junge Frau, das kann man sich dann irgendwie schon auch am Anfang, ohne viel zu wissen über die Heldin, zusammenrechnen. Das passt dann, dass sie einen Vater hat, der im Krieg ein junger Mann war. Und man ist beim Lesen so geneigt zu denken, dass es um eine Schuld geht dieser Generation. Auch dass der Schimpf des Vaters, du Wahrheitsfanatikerin, könnte in diese Richtung führen. Das fand ich interessant, aber es geht in der Tat ja um eine noch andere Grenzverletzung. Wenn Sie vielleicht, Bernadette Conrad, Ihre Protagonistin nochmal beschreiben, also geben Sie ihr ein Profil.
Ja, Sie haben es schon ein bisschen gesagt. Kathi ist zum Zeitpunkt, als das Buch beginnt, eine um die 50-jährige Frau. Sie schreibt Bücher, sie ist freiberuflich, sie lebt mit zwei Töchtern in Berlin. Elli und Märchen heißen die Töchter. Sie ist alleinerziehend mit ihnen. Und als sie halb so alt war, wie sie jetzt ist, also Mitte 20, hat sie diese Konfrontation mit dem Vater gewagt und hat damit ja wie ein neues Land betreten. Sie hat es damals geschafft, eine Art Schalter umzulegen und sich den Weg in eine neue Zeit zu bahnen. Und nun kommt das, also zum Beginn des Buches, ausgelöst durch den Traum und einen Jahrestag wieder hoch. Und da ist dann auch noch Eva, das ist eine zweite zentrale Figur im Buch, das ist Kathis jüngere Schwester. Auch sie denkt an diesen fast 25 Jahre zurückliegenden Tod des Vaters. Und aus dem Umstand, dass beide Schwestern zu dem gemeinsamen Vater völlig gegenteilige Impulse haben. Also die eine möchte, die Eva möchte seiner gedenken und ihn würdigen, während für Kathi die Erinnerung an ihn immer noch etwas sehr Verstörendes hat und etwas, von dem sie sich eigentlich abgrenzen möchte. Und das ist der Moment, an dem etwas wieder passiert, was schon im Leben schon einmal passiert ist, dass es diese Schwestern auseinanderreißt. Diese Achse der Entfremdung ist eben eine ganz zentrale Achse, in der das Buch spielt und sozusagen durch die auch die Kathi charakterisiert wird. 25 Jahre später steht sie wieder an einer Schwelle und wieder geht es irgendwie darum, eine Stufe zu nehmen, die viel Mut kostet. Und wieder scheint es so zu sein, dass sie auch ein Stück weit alleine ist und dass man dem nicht ausweichen kann. Das ist so die Ausgangslage des Buches und wie das ja auch im Leben ist. Das ist mit viel Ratlosigkeit, Mutlosigkeit, Orientierungslosigkeit bezeichnet. Das ist so ein bisschen der Moment, in dem man als Leserin die Kathi kennenlernt.
Sie schicken Ihre Protagonistin, die in Berlin lebt, ja immer wieder auch auf Spurensuche nach Danzig und im Umland der Stadt Danzig, wo der Vater auf einem Gut aufgewachsen ist mit mehreren Geschwistern. Er war noch ein kleiner Junge, als der Vater starb. Seine Tochter, also Kathi, erkennt, wie wenig Schutz und Förderung der Vater, der sehbehindert war. Wir haben ihn eingangs in dem Kapitel beschrieben gefunden als jemand, der im Traum diese dicke Brille trägt. Also das war etwas, was ihn sehr gehemmt hat, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Mann, der eine eigene Familie gebildet hat, der Karriere gemacht hat, Architekt wurde, einen interessanten Beruf ausgeübt hat, wohlhabend war, ein gutes Leben hatte. Im Zweiten Weltkrieg ist er jung Soldat geworden und beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass sie sich gar nicht vornehmen mussten, immer wieder in einen Dialog mit dem Vater zu treten. Das passiert irgendwie sehr, sehr flüssig. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass diese Kathi ja noch zu einer Generation gehört, die die Folgen des Zweiten Weltkriegs vor Augen hatte. Also auch das, was er an seelischen Beschädigungen mit sich gebracht hat. Im Buch zitieren Sie gelegentlich auch aus einem Buch von Otel Eicher. Warum?
Ja, das ist sozusagen das Ergebnis von etwas, was während des Schreibens passiert ist. Diese, wenn man sich auf eine Spurensuche begibt, eben in eine Lebensphase, die man ja nicht erlebt hat, wie das jetzt für jemanden meiner Generation natürlich der Fall ist, im Blick auf den Zweiten Weltkrieg, dann muss man sich auf die Stimmen derer verlassen, die diese Zeit bezeugt haben, die sie miterlebt haben. Und das war für mich tatsächlich in der Recherche, in dem langen Schreib- und Rechercheweg, den ich mit dem Buch hatte, etwas ganz Zentrales, dass mir Stimmen wie zum Beispiel auch die von Heinrich Böll, Ernst Wiechert, Hartmut von Hentig, also Menschen, die den Krieg überlebt haben, ja, die danach ihr Talent auch in den Dienst des Schreibens über diesen Krieg gestellt haben. Das war mir ganz wichtig, diesen Stimmen zuzuhören. Dann war mir aber auch klar, da ich mich ja in der Form des Romans bewegt habe, was auch ganz wichtig war, dass ich jetzt nicht wie in meinem anderen Beruf als Journalistin da würde Zeitzeugenstimmen würde aneinanderreihen können. Das heißt, das war so eine starke Auseinandersetzung. Was geht da und was geht nicht? Und jetzt Ottel Eicher, dass er sozusagen, dass seine Stimme im Buch geblieben ist. Ja, das hat sicher was mit der Besonderheit dieses Menschen zu tun und dem Buch Innenseiten des Kriegs, das mich umgeworfen hat, als ich das kennengelernt habe. Das ist ein unauffälliges kleines Taschenbüchlein, das mir auch irgendwie zufällig in die Hände gefallen ist, was Ottel Eicher Anfang der 80er Jahre geschrieben hat. Und indem er sich, dieser 1922 in Ulm geborene und aufgewachsene Mann, der ja später ein berühmter Designer und Grafiker der Bundesrepublik wurde, indem er sich an die Zeit erinnert, die er als ganz junger Mensch am Anfang der Nazizeit bestanden hat. Also er war eng verbunden mit den Geschwistern Scholl. Hans und Sophie waren ein ganz enger Bezug und diese philosophischen, sinnsuchenden, unglaublich existenziellen Gespräche, die diese jungen Menschen zu Beginn der Nazizeit miteinander führten, an die erinnert er sich in Innenseiten des Kriegs. Und man hat als Leserin den Eindruck, man blickt direkt hinein in etwas, was es also auch gab. Klar, man weiß vom Widerstand und so, aber dass es so sehr, so ganz blutjunge Menschen, fast noch unter 20, einen vehementen Widerstand, ein absolutes Nein gegen diese Zeit empfinden. Und Ottel Eicher erzählt in seinem Buch auch eine Schlüsselerfahrung. Er war 15-jährig, als er auf einer Reise 1937 mit einem Kumpel durch Berlin festgehalten wurde von der SA, auf jeden Fall von den Nazis, weil sie ungebührlich aussahen, zu lange Haare und so weiter, und sind sofort im Prinz-Albrecht-Palais gelandet und sind festgenommen worden. Und diese unglaublich schockierende Erfahrung, in der ihm bewusst war, es kann jetzt eigentlich alles passieren und eigentlich sind wir völlig ausgeliefert. Sie sind ein paar Tage festgehalten worden, dann wurden sie wieder freigelassen. Und dann hat er geschrieben, ich wusste Bescheid, jetzt wusste ich Bescheid. Ich wusste, ich hatte gesehen, dass es darum ging, das Rückgrat zu brechen. Und ich wusste danach, dass ich mich auf niemanden mehr verlassen würde als mich selbst. Und in dieser widerständigen Haltung ist er durchgegangen. Also er hat es als einer der ganz wenigen geschafft, nicht in die HJ zu müssen und so weiter. So, er hat, anders als Hans und Sophie Scholl, hat er ja den Krieg überlebt und eben auch in Innenseiten des Kriegs davon Zeugnis abgelegt, so der langen Rede kurzer Sinn. Diese Stimme dieses sehr jungen Menschen, die war für mich wertvoll im Versuch, ja, die Figur von Katis Vater auch ein bisschen zu verstehen. Einerseits in dieser unglaublichen Bedrängtheit durch die Nazi-Zeit. Also ich meine, das sind, ob jetzt Jahrgang nach Katis Vater ist 1925 geboren. Das ist sozusagen eine ganze Kindheit und Jugend findet jetzt einfach schon in der Beschallung von Nazi-Ideologie statt, nicht? Und ich bin auch der Meinung, dass niemand sich heute in irgendeiner Weise anmaßen darf zu meinen zu wissen, wie hätte man selbst sich dann verhalten. So, aber Ottel Eichers Stimme hat mir im Buch, also ich habe sie ja nur sehr verhalten zitiert, aber sie hat mir sozusagen zugeholfen oder dazu gedient, so aufzureißen, welche Möglichkeiten es gab und dass es eben auch diesen Pol gab, junge Menschen, die unglaublich klares Nein den Nazis entgegensetzen konnten. Sie sind allerdings auch von der Familie getragen worden und das ist der Figur in meinem Buch von Katis Vater, von diesem Dietrich Claessen, ja nicht passiert.
Schauen wir jetzt nochmal wieder auf die Person der Protagonistin, Kati Claessen, die ja herausfinden will, was die Empfindungsfähigkeit ihres Vaters beschädigt hat. Vielleicht sogar zerstört hat. Sie, Bernadette Konrad, sprechen als Schriftstellerin kein Urteil. Sie legen verschiedene Schichten bloß, lassen, finde ich, auch das Rätsel Rätsel sein. Und was den Umgang mit dem Tabubruch angeht, über den wir noch nicht gesprochen haben, da werden die Verhältnisse aber sehr klar gerückt. Also es ist schon so, dass man in Geschichten, in der großen Geschichte, aber wie auch in der privaten oder intimen Geschichte, Täter und Opfer ausmachen kann, sie auch benennen muss. Und vielleicht sagen Sie jetzt etwas zu diesem Konflikt, der Vater und Tochter entfremdet und entfernt hat voneinander. Sie zeigen auf jeden Fall, dass eine Grenzverletzung etwas ist, was eine ganze Familie zur Haltung zwingt und nicht jemandes alleinige Sache sein kann.
Ja, so wie Sie das jetzt beschreiben, Sigrid Brinkmann, geben Sie ja die Haltung von Kathi wieder, der zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben, als sie um die 50 ist, ganz klar ist, dass das natürlich nie die Sache einer Person sein kann. Der Vater hat sich sexueller Übergriffe schuldig gemacht an ihr und sie hat natürlich eine lange, sehr lange Strecke der seelischen Einsamkeit mit diesem Thema auch hinter sich. Und jetzt weiß sie das und setzt sich auch mit ihrer Schwester Eva damit auseinander. Aber so klar ist das eben nicht. Also dieses Übergriffs- oder Missbrauchsgeschehen ist eben etwas, man weiß ja inzwischen auch eine ganze Menge darüber. Und es ist leider eher typisch, dass Schuld in solchen Familien verdreht wird, also dass die Schuld auf den zurückfällt, der sie begangen hat, wird da oft sehr verdreht und verschoben, so dass am Ende der oder diejenige, der etwas angetan wurde, im Grunde als böse dasteht. Und das passiert sehr häufig, dass Schuld umgelenkt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, also ich meine, dass es so oft passiert, macht es ja in keiner Weise besser. Und was mich beschäftigt hat, mich hat in dem Roman ja nicht nur Kathis Familiengeschichte beschäftigt, sondern mich hat ja der größere Zusammenhang beschäftigt. Dieser Vater ist wie viele andere, ist er noch als sehr, sehr junger Mensch in den Wahnsinn des Krieges geraten und danach in diese bundesdeutschen 50er Jahre, die ja nun nicht gerade berühmt dafür sind, dass in ihnen viel aufgearbeitet und gesprochen worden wäre. So, das heißt, mir schien dann, dass der Wahnsinn des Krieges, so nenne ich das jetzt einfach mal, dass der zu dem Wahnsinn eines missbräuchlichen Geschehens dann auch irgendwie passt, ja, dass es da auf jeden Fall Zusammenhänge gibt. Es interessiert mich jetzt nicht, da irgendwelche Thesen oder irgendwelche Kausalitäten fix festzustellen. Aber in dieser Suche, auf die sich Kathi macht in ihrem Leben, erscheint es ihr doch sehr wahrscheinlich, dass diese vielen Verletzungen der Empfindsamkeit, wie sie es auch genannt haben, des Vaters, dass die wohl ziemlich sicher etwas zu tun haben damit, dass er in jungem Alter den Wahnsinn des Krieges erleben und mitmachen musste. Und dann geht sie ja auch weiter zurück in seine Familiengeschichte, die eben auch alles andere als eine glückliche war. So, und mir ging es auch darum, das Bild vielleicht so aufzureißen und weit zu machen, dass man auch sieht, das erzählt eben doch auch wirklich sehr viel über unsere bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft, weil das ist natürlich gar kein Einzelfall, was der Kathi passiert ist und auch dieses Zerwürfnis, in das sie mit ihrer Schwester gerät, weil sie würde sich ja sehr wünschen, mit der Schwester in einer Nähe zu sein und auch die Schwester wünscht es sich. Es ist keineswegs jetzt, Kathi steht da jetzt nicht allein und ist von völlig ignoranten Verwandten umgeben. Die Schwestern ringen durchaus beide, jede auf ihre Art, aber es scheint fast unmöglich, da zusammenzukommen. Ja, ich meine, die Frage der Schuld ist natürlich eine zentrale und Verdrehung von Schuld eben etwas, was oft passiert. Und etwas, was mir dann auf diesem Suchweg dieses Buches klar wurde, das ist auch etwas, was dann, ja, was glaube ich auch auf dem Buchumschlag dann irgendwie so ausgedrückt wird. Wenn etwas in einer Generation, wenn ein existenzielles und bedeutsames Geschehen und gerade mit Schuld verbundenes Geschehen in einer Generation nicht aufgelöst wird, dann wird es in die nächste weitergehen. Das ist fast schon ein Gesetz wie in der griechischen Tragödie oder so. Und das erlebt Kathi. Sie erlebt das mit ihrer Schwester, das, was die Elterngeneration dann nicht geschafft hat, aufzuräumen, sage ich jetzt mal, oder überhaupt zu problematisieren, zu thematisieren, das landet bei ihr und der Schwester. Und die beiden ringen jetzt ein ganzes Buch lang auf ihre ganz unterschiedlichen Weisen. Kathi hilft es sehr, dass sie diesen Forschungsweg geht, hinein in die Geschichte ihres Vaters. Sie reist ja auch, sie reist nach Danzig, sie sucht so viele Splitter der Geschichte zusammen, wie sie nur kann. Ja, und das wird dann irgendwann im Buch auch klar. Ein Schlüsselwort für dieses Ganze sind natürlich die Zusammenhänge. Sie interessiert sich für Zusammenhänge, die Zusammenhänge interessieren sie mehr, als dass jetzt ein persönlicher Schuldspruch sie interessieren würde.
Trotzdem drängt sich ja auch die Frage auf, was Familie überhaupt sein kann, was sie soll. Kathi ist jemand, die sich Verständnis wünscht, die sich Beistand wünscht von ihrer Schwester, von ihrer Mutter. Der Vater ist tot. Für mich stellt sich die Frage, wozu braucht man und wozu hat man Familie, wenn man nicht auf sie zählen kann und den Rückhalt bekommt, den man verdient.
Ja, mir scheint, diese Frage ist genauso berechtigt, wie sie auch eigentlich theoretisch ist, denn man hat einfach eine Familie. Also es ist gar nicht optional, sondern man hat sie. Jeder von uns, jede hat eine Familie, das ist schicksalhaft, ja. Auch das Kind, das wie jetzt eine Paula Fox gleich nach der Geburt weggegeben wird, auch das hat eine Familie und wird durch das Leben hindurch mit dieser Familie in irgendeiner Weise beschäftigt sein. Man kann nicht nicht Familie haben. Aber natürlich ist in Ihrer Frage etwas ganz Zentrales enthalten. Dass es nämlich dem tieferen Sinn von Familie oder der Möglichkeit von Familie zuwiderläuft, wenn Solidarität ausbleibt. Und ja, ich finde, daraus kann vieles folgen. Daraus folgt natürlich auch ein sehr bitterer Schmerz, das ist gar keine Frage. Dieser bittere Schmerz ist sicher im Buch als einer der Töne auch irgendwie enthalten. Aber das ist keineswegs jetzt für mich oder auch für Kathi der einzige Ton. Es geht auch darum, vielleicht Familie als Institution ein klein bisschen zu enthronisieren. Also Familie ist nicht etwas per se Heiliges oder Heiles. Also auf gar keinen Fall. Familie ist, wie man ja auch weiß, längst gesellschaftlich weiß, der Ort, an dem ja im Grunde die meiste Gewalt geschieht. Also Kleinfamilie ist ein Ort, der sehr bedroht ist von Enge. Es ist immer eine Leistung, wenn eine Kleinfamilie es schafft, dieser Enge zu entkommen und eben doch irgendeine Weite und einen guten Wachstumsraum für die beteiligten Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber sehr schwer, das ist sehr anspruchsvoll. Und das ist in den Bedingungen der Nachkriegszeit, die ich ja eben ein bisschen beschrieben habe, oft geradezu katastrophal gescheitert ist. Das leuchtet mir in gewissem Sinne auch ein. Ich selber bin ausgesprochen froh, in einer Zeit zu leben, in der die Vielfalt von Familienformen eine Chance hat, in der also sich im Grunde das Bild von Familie immer weiter diversifiziert und diese klassische Kleinfamilie noch ein Modell unter vielen ist, aber keineswegs mehr das einzig Orientierende. Ja, zurück zu Ihrer Frage. Die Solidarität, ja, die ist zweifellos etwas, das denke ich auf jeden Fall. Ohne die wird es schwer zu leben. Ohne die ist es schwer zu leben. Das ist etwas Zentrales. Jetzt für jemand wie Kathi ist das über lange Strecken natürlich nicht möglich gewesen, das in ihrer Familie zu finden. Und die Schwester, die ja auch noch 8 Jahre jünger ist als sie, ist natürlich auch oft mit einer großen Hilflosigkeit konfrontiert gewesen. Also die hat das jetzt auch nicht leisten können. Ich kann tatsächlich auf Ihre Frage nur einerseits nur bestätigen. Natürlich ist Solidarität eigentlich etwas, was mit der Grundidee von Familie verbunden ist, aber eben oft unendlich weit entfernt.
Ihr Buch Bernadette Konrad spielt ja nicht nur in Deutschland, sondern in Polen und in den USA. Das ist ein Land, das Ihnen durch zahlreiche Reisereportagen vertraut ist. Sie haben auch ein Stipendium gehabt in der Villa Aurora, die der in die USA geflüchtete Schriftsteller Leon Feuchtwanger mit seiner Frau in Pacific Palisades bewohnte. Sie waren für ihre Paula Fox-Biografie im Land unterwegs, haben Zeit in New York verbracht mit Paula Fox, die 2017 gestorben ist. Und ihre Protagonistin Kathi zieht es auch immer wieder in dieses Land. Was ist das Besondere, was sie dort erfährt oder erlebt?
Ja, das ist mit dem Wort Weite, glaube ich, am besten beantwortbar. Es ist Kathis Vater, dem sie ja so viel nachgeht in diesem Buch, hatte tatsächlich nach Amerika auswandern wollen in den 1950er Jahren. Und es gibt auch eine Stelle, wo Kathi ihren beiden Töchtern, Ellie und Märchen, davon erzählt und mit ihnen Bilder anschaut. Und sie möchte diesen Töchtern ja auch etwas weitergeben von dieser Vorfahren, Vergangenheit, und vielleicht sehnt sie sich danach, diesen Töchtern, aber auch immer wieder sich selbst einen Weg ins Freie zu bahnen, so nenne ich es jetzt mal ganz allgemein. Und in der Verbindung zu ihrem Vater erinnert sie sich ja nicht nur an die schwierigen Dinge, sondern Sie erinnert sich auch an einen Vater, der in die Weite gehen wollte. Dass er nach Amerika gehen wollte und auch dort leben, das, darin spürt sie eben auch die Sehnsucht des Vaters, sich von Dingen zu befreien, die er vielleicht selbst als eng und bedrängend und qualvoll empfunden hat. Insofern, ja, verbindet diese Sehnsucht nach Weite da vielleicht auch die Generationen und dafür steht tatsächlich immer wieder dieses Land Amerika.
Was dich spaltet, so heißt der Roman von Bernadette Konrad, ein starkes Debüt. Das war die 24. Ausgabe von Literamur. Wir, Bernadette Konrad und ich, freuen uns über Ihr Interesse. Bis zum Wiederhören, Jana Wu.